Vielleicht wacht man auch auf und denkt sich, ich will Herzchirurgin werden, aber man wacht nicht auf mit 17 und denkt sich, ich möchte Traumatologin werden.
Herzlich willkommen zur 31. Folge von Was bringt Sie zu mir, der Medizin-Podcast. Mein Name ist Bianca Itario und mein Gast heute ist Dr. Irina Gessel, PhD, Fachärztin für Rheumatologie und Innere Medizin an der MedUni Wien und aktuell an der Uniklinik in Manchester. Herzlich willkommen, liebe Irina.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
Liebe Irina, die erste Frage immer im Podcast ist, was bringt deine Patientinnen und Patienten zu dir? Welche Beschwerden?
Ja, also ich glaube, Rheumatologie ist eins der Fächer, wo das fast am schwersten zu beantworten ist. Ich glaube, die eine Antwort ist, wenn irgendein Arzt, eine Ärztin sagt, das könnte Rheuma sein. Ist so. oder uns fragt, kann das Rheuma sein? Von den Patienten selber ist eigentlich das häufigste, muss man schon sagen, Gelenksbeschwerden. Mhm. Wobei hier, wenn man nur Gelenkschmerzen hat, ist das häufig nicht Rheuma, sondern was anderes. Das heißt, das sollte dann schon wirklich auch eigentlich eine Schwellung dabei sein. Mhm. Weil nur wenn Gelenke geschwollen sind, ist da wahrscheinlich auch eine Entzündung drinnen.
Mhm. Ja. Also die Rheumatologie ist das Fach der Schmerzen und Entzündungen am Bewegungsapparat, aber auch der vielen Autoimmunerkrankungen, oder?
Mhm, genau.
Was heißt, übersetzt gesagt, ich glaube, er hat Rheuma. Was ist denn Rheuma? Ja. Oder was ist diese Schirmdiagnose sozusagen?
Ja, auch eigentlich eine Frage, die so leicht klingt. Also Rheuma, das Wort kommt eigentlich, glaube ich, aus dem Griechischen, eigentlich fließen, also so fließender Schmerz.
Sehr poetisch.
Ja, und es hängt, muss man auch sagen, ein bisschen vom Land ab, interessanterweise. Also unterschiedliche Länder grenzen die Rheumatologie unterschiedlich ein. Also in manchen Ländern, also zum Beispiel von Ungarn, weiß ich das, dass da wirklich auch viel nicht entzündliche Schmerzen behandelt werden am Bewegungsapparat.
Degenerativ, so genau, Arthrose.
Genau, genau. Also das, was bei uns eher so konservative Orthopäden machen. Bei uns in Österreich ist es schon eigentlich primär entzündlich. Mhm. Das heißt, eigentlich fast alles sind Autoimmunerkrankungen, das heißt Erkrankungen, wo das Immunsystem, das uns ja eigentlich schützt gegen fremde Keime, hat selber die Erkrankung und ist einfach aktiv im eigenen Körper und bekämpft den eigenen Körper. Und das sind einfach sehr oft die Gelenke betroffen oder andere muskuloskeletale Beschwerden. Aber nicht nur, auch eigentlich fast sämtliche Organe, die Haut, Haarausfall, also es kann wirklich alles betroffen sein und deswegen müssen wir da auch überall genau hinschauen.
Also von Kopf bis Fuß.
Genau, von innen nach außen, von oben nach unten, genau.
Die klinische Untersuchung ist auch sehr wichtig in der Rheumatologie, oder? Was wird da genau untersucht?
Ja, also auch natürlich patientenabhängig und abhängig davon, mit welcher Verdacht, von welchem Verdacht wir jetzt ausgehen. Natürlich die Gelenke. Also da wollen wir uns einerseits anschauen, eben ist da eine Schwellung da oder nicht, weil eben nur mit der Schwellung gehen wir von einer wirklichen Arthritis, von einer Entzündung aus. Dann schauen wir uns auch die Haut an. Mhm. Wir sind eigentlich Hobby-Dermatologen, sagen wir mal so. Also ein bisschen kennen wir uns aus, wenn es dann zu
Psoriasis, Arthritis.
Genau, diese ganzen Sachen. Ja, aber ganz, ganz viele Autoimmunerkrankungen sind auch auf der Haut. Also da haben wir schon sehr, sehr viele Hinweise. Wie du sagst, Psoriasis, die Schuppenflechte. Also da würden wir uns dann vielleicht, also erst einmal fragen, ja, haben Sie solche Stellen? Dann sagen Sie, ja, dort und dort. Aber auch wenn Sie sich da nicht so sicher sind, dann schauen wir uns vielleicht mal die Kopfhaut an, wo das vielleicht sich ein bisschen versteckt, wo dann die Patienten, Patientinnen das selber noch nicht gemerkt hätten.
Und auch auf der Haut ist beim Lupus.
Genau.
Das Schmetterlings-Erythem. Genau. Da gibt es ein paar, glaube ich, bekannte Lupus-Patienten oder zumindest spekuliert man. Ich glaube, ist es nicht Selena Gomez und Lady Gaga?
Genau. Selena Gomez hat ja angeblich sogar von einer Freundin eine Niere gespendet bekommen. Also die ist sogar nierentransplantiert. Also liest man so in den Klatschzeitschriften. Also, oder halt auf Social Media, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin mittlerweile. Genau, ja.
Da merkt man schon, also weil wir eben zwei prominente Frauen erwähnt haben, ist in der Rheumatologie häufiger so, dass Frauen mehr betroffen sind, oder ist es mehr 1:1 verteilt?
Also es hängt schon auch von der Erkrankung selber ab. Also du hast jetzt zwei Frauen genannt. Selina Gomez hat die Erkrankung wahrscheinlich schon seit 10 Jahren oder so, glaube ich. Also merkt man wirklich teilweise wirklich junge Frauen. Also Lupus ist klassischerweise bei jungen Frauen diagnostiziert. Viele Autoimmunerkrankungen sind häufiger bei Frauen. Vereinzelt gibt es allerdings, muss man schon noch sagen, Erkrankungen, die häufiger bei Männern sind. Also zum Beispiel die axiale Spondylarthritis, das, was man früher Bechterew genannt hat, also eine Entzündung in der Wirbelsäule. Da sagt man klassischerweise, dass da ein bisschen häufiger Männer betroffen sind. Wobei man mittlerweile, auch wenn mehr MRT eingesetzt wird, trotzdem draufkommt, vielleicht ist es 1:1. Aber definitiv nicht so, dass die Frauen viel häufiger sind. Aber da merken wir schon, dass die Demografie, also vor allem Alter und Geschlecht, auch für uns ganz, ganz wichtig ist in der Diagnosestellung. Das heißt, wenn jetzt ein 85-jähriger Patient mit Gelenkschmerzen daherkommt, ist Lupus eins der letzten Differentialdiagnosen, die ich habe.
Aber wann ist es Lupus? Wie sind die aktuellen Diagnosekriterien? Wann sollte man an Lupus denken, die eh so eine seltene Diagnose ist, oder?
Genau. Also das Erste, wenn ich jetzt gemein wäre, würde ich gleich einmal sagen, es sind eigentlich in der Regel Klassifikationskriterien. Ja, da merkt man auch schon, wie genau und pedantisch Rheumatologen arbeiten, wenn ich dich mit sowas ausbessere. das heißt, die sind meistens gemacht, um Patienten, Patientinnen in Studien einschließen zu können. Wir können damit keine Erkrankungen diagnostizieren, aber sie helfen uns natürlich in der Diagnose. Die Diagnose stellt dann teilweise mit Hilfe von diesen Klassifikationskriterien der Arzt oder die Ärztin. Beim Lupus ist es so, eigentlich ANAS negativer Lupus gibt es quasi nicht. Ja? Also natürlich ist es immer vorbehaltlich, aber gibt es quasi nicht. Das heißt, die ANAS sollten eigentlich immer positiv sein.
Die antinuklearen Antikörper.
Genau, die antinuklearen Antikörper. Das sind Autoantikörper, das heißt Antikörper, die gegen das Selbst gerichtet sind. Und in diesem Fall sind die antinuklearen Antikörper, wenn man sich das Wort mal so auf der Zunge zergehen lässt, Autoantikörper, die gegen großteils Zellkernbestandteile gerichtet sind. Genau. Also, ja.
Und du hast das heiße Thema Antikörper angesprochen, weil oft ist es so, dass manche Patienten zur Internistin, zum Internisten kommen, weil irgendwo in ein Labor wurden irgendwelche Antikörper bestimmt, meistens diese ANAS oder auch ANCAS oder auch AMAS und so weiter. Und irgendeins war dann schwach positiv und dann die Panik, was ist es jetzt? Wie wir vor der Aufzeichnung gesprochen haben, da sind auch sehr viele Memes zum Thema Antikörper sind positiv, was tun. Siehst du das auch in der Klinik?
Ja, also das ist natürlich unsere Lieblingsfrage. die schnelle Antwort ist ja. Ich glaube, was wir uns wünschen, aber das ist dann natürlich zu spät in dieser Situation, ist, dass man einfach, wenn man in der Situation steht, diese Antikörper anzufordern, dass man sich kurz innehält und kurz überlegt, habe ich jetzt wirklich einen Verdacht oder warum möchte ich das wissen? Und nicht nur, weil ich einfach alles mal ankreuzen, weil das sich jetzt cool anhört oder so. Aber natürlich passiert es oft genug, dass man dann dasteht mit den positiven Antikörpern, zum Beispiel positive ANAS. Und dann ist ja natürlich die erste Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass da wirklich jetzt eine Autoimmunerkrankung dahinter steht? Das ist, glaube ich, die eine Frage. Und die andere Frage, wann soll ich weiterweisen? Ja, ich glaube, das sind dann die wichtigen Fragen für Nicht-Rheumatologen. Die erste Frage kann man erstens einmal, glaube ich, mit einem Blick aufs Labor selber schon mal irgendwie ein bisschen beantworten oder die Wahrscheinlichkeit einschätzen, einmal wie hoch die ANAs sind. Also wenn die ANAs ganz, ganz niedrig sind, das heißt 1 zu 80 ist so das Niedrigste, was man überhaupt testen kann, dann ist es viel, viel unwahrscheinlicher, als wenn die ANAs wahnsinnig hoch sind. Also das ist schon mal was ganz, ganz Großes. Man muss auch bedenken, jeder fünfte Mensch, gesunder Mensch, hat zumindest vorübergehend mal positive ANAs. Also da merkt man, man muss sich gar nicht schrecken, wenn irgendjemand da einmal kurzfristig positive ANAs hat. Kurzfristig ist jetzt auch schon wieder ein Stichwort, weil wenn es zuerst positiv ist, niedrig und dann wieder negativ, würde ich mir jetzt auch keine Sorgen machen. Und dann schaut man sich noch die ENAs an. Schon wieder eine Abkürzung. ENAs, also man nennt sie auch Subsets, weil ANAs ist so wie die Überschrift, also alle möglichen Autoantikörper, die gegen Zellkernbestandteile gerichtet sind. Und dann kann man sich aber noch anschauen, gegen welche Zellkernbestandteile genau. Weil Antikörper gehen ja immer gegen ein Protein. Ja. Und dann schaut man sich, welche Proteine genau. Ist das jetzt Zentromer? Ist das SCL70? Ja, das heißt, wir haben dann zum Beispiel positive ANAs und dann haben wir positive Zentromer-Antikörper. Ja, das heißt, wir haben die Überschrift positiv und dann sozusagen wollen wir wissen, was genau. Und die helfen uns dann auch, einzuordnen, in welche Richtung das geht. Es kann auch sein, dass gar nichts rauskommt bei den ENAs, weil einfach die wir testen, die häufigsten gegen die wichtigsten Erkrankungen sind nicht positiv. Da machen wir uns dann auch weniger Sorgen, wenn die nicht positiv sind oder eins ganz, ganz leicht positiv. Ja, das war schon mal eine lange Antwort und jetzt der zweite Teil der Antwort und dann natürlich die Patienten selber anschauen. Das heißt, haben die Patienten irgendwelche Beschwerden oder ist das unabsichtlich abgenommen worden, weil eigentlich wollte man nur den Impftiter abnehmen und ist in der Zeile verrutscht. Genau, ja. Und die sagen, nein, mir geht's wahnsinnig gut, ja. Na, Gelenkschmerzen noch nie gehabt, auf der Haut noch nie gehabt. Müdigkeit ist immer so ein wahnsinnig unspezifischer, aber trotzdem recht sensitives Symptom. Und wenn die da wirklich diese ganzen typischen Symptome nicht haben, die ANAs niedrig sind, keine ENAs, würde ich mir jetzt schon mal weniger Sorgen machen.
Ja, da sehe ich das genauso. Und da muss ich meinen Vater zitieren, der immer gesagt hat, Befinden schlägt Befunde. Und das war auch zum Thema Schilddrüse oder so etwas und das sage ich auch meinen Patientinnen sehr häufig, weil wenn jetzt jemand dasteht, das blühende Leben und irgendein Laborbefund tanzt ein bisschen aus der Reihe, muss man dann schon kritisch hinterfragen und beobachten. Ja, wir haben auch nicht die Antwort auf allem. Du hast erwähnt, ihr seid auch Hobby-Dermatologen, die Autoimmunerkrankungen sind in der Regel chronische Erkrankungen. Wie schaut ja so ein Standardtag im Leben einer Rheumatologin aus? Gibt's sowas? Also wie ist das Arbeiten im Fach?
Also auch das hängt wahrscheinlich sehr davon ab, ob man jetzt in einer Ordi ist, ob man im Krankenhaus ist. Bei mir konkret auf meiner Abteilung hängt es natürlich einmal sehr viel davon ab, ob ich auf der Station zugeteilt bin. Also wir haben auch eine Station, wo einerseits wirklich hoch komplexe, sehr schwer kranke PatientInnen mit rheumatologischen Erkrankungen sind, aber natürlich auch allgemeininternistische Erkrankungen. Das Klassischere ist wahrscheinlich in der Ambulanz, weil Rheumatologie schon, glaube ich, eher ein klassisch ambulantes Fach ist. Ja, und da haben wir einfach unsere Termine. Da sind dann immer auch ein paar Erstvorstellungen dabei, die mit der Frage kommen, kann das Rheuma sein? Genau, ist das Rheuma? Habe ich Rheuma? und dann sagen wir entweder ja oder nein. Meistens sagen wir, ja, es kann Rheuma sein, aber ich brauche jetzt noch weitere Untersuchungen. Wir nehmen mal Blut ab, wir brauchen die und die Untersuchung und dann sehen wir uns in 6 Wochen wieder, dann schauen wir uns die ganzen Ergebnisse an und dann kann ich Ihnen sagen, ja, das ist Rheuma oder nein, das ist nicht Rheuma.
Ihr seid ja auch sehr invasiv unterwegs teilweise und punktiert Gelenke.
Also sehr invasiv würde ich jetzt als ein bisschen
für einen Internisten normal, ja.
Ja, genau. Wir punktieren Gelenke. Einerseits wirklich diagnostisch, also gerade zum Beispiel bei Gicht ist das noch immer der Goldstandard, dass wir da rein punktieren und dann unter dem Mikroskop uns anschauen, sind da Gichtkristalle ja oder nein. Mhm. Dann auch um ein septisches Gelenk zum Beispiel auszuschließen. Und auch therapeutisch, weil oft ist dann die Entscheidung, geben wir systemische Kortikosteroide zum Schlucken. Aber wenn das ein betroffenes Gelenk ist, die Patienten grundsätzlich eher jetzt eine neue Therapie haben, die bald einmal gut wirken sollte, die Patienten vielleicht Bluthochdruck und Diabetes, wo wir jetzt bei dir wären, haben, dann denken wir tatsächlich auch an Diabetes und würden dann vielleicht eher, wenn das für die Patientin passt, etwas in das Gelenk direkt reinspritzen. Ja. Ultraschall machen wir auch viel. Das ist sehr, sehr groß im Kommen. Also vor allem Gelenksultraschall, aber auch Ultraschall von Sehnen, von allen möglichen Strukturen. Da kann man auch Gichtkristalle sehen. Das hilft uns auch wirklich sehr viel und macht auch sehr viel Spaß.
Urspannend. Und die Gicht zum Beispiel ist eine Erkrankung, die ja seit Jahrtausenden bekannt ist. Anton Bruckner soll ja Gicht gehabt haben, unter anderem
Ludwig der 14.
Genau. Wie ist es mit der Entwicklung? Gibt es irgendwelche Trends, dass die Prävalenz schon abfällt durch gesünderen Lebenswandel oder ist es nach wie vor so ein Hot Topic in der Rheumatologie?
Also wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, muss ich sagen, ich glaube fast, dass Hausärzte, Hausärztinnen vielleicht sogar noch häufiger eine einfache Gicht sehen als wir. Wir sehen dann oft nur die ganz schweren chronischen Verläufe, zumindest bei uns an der Uniklinik. Vielleicht ist das woanders auch anders. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, zur Prävalenz kann ich jetzt gar keine Daten sagen.
Aber es hat sich so sehr verdünnt sozusagen, also dass sehr viele schon mit der Gicht gut zurechtkommen oder die schon recht früh und gut behandelt wird, medikamentös auch. Was ist da auch die Best Care Practice sozusagen?
Also,
und ich sage auch, warum ich das, weil ich dann hin und wieder dann die Irina auf WhatsApp frage, wenn ein Patient kommt, der vielleicht nicht Allopurinol in der Dauertherapie hat, sondern mal was anderes, das Adenurik zum Beispiel, ist es State of the Art oder kann man das so lassen oder normale Harnsäure, wann kann ich das Allopurinol weggeben? So sind das die häufigsten Fragen.
Genau. Also grundsätzlich die Therapie der Gicht besteht eigentlich aus zwei parallelen Säulen. Das eine ist eine Entzündungshemmung. Das ist einerseits wichtig im akuten Schub. Das können NSARs sein, das können Cortison sein oder Colchicin. Das wählt man auch so ein bisschen patientenabhängig, also Komorbiditäten, Nierenfunktion und so weiter. Und die andere Säule ist die Harnsäurensenkung, die du schon angesprochen hast. Und das Ziel ist eigentlich mit der Harnsäurensenkung, weil im Blut ist es uns ja eigentlich für die Gichtarthritis, kann man ja sagen, egal. Ja? Aber das Wichtige ist, die Gichtarthritis ist ja eigentlich, wir haben wirklich Gicht-Tophi, also Harnsäurenkristalle in den Gelenken, die gut verpackt sind und hin und wieder passiert irgendwas, irgendein Anlass, dass die ein bisschen wild werden, sich lockern und dann sieht das Immunsystem diese Gichtkristalle, die jetzt nicht mehr so gut verpackt sind, und greift an. Und dann haben wir den Schub. Und wenn wir die Harnsäure im Blut senken über eine längere Zeit, dann lösen sich langsam diese Gichtkristalle auf, weil der Körper möchte immer so ein Gleichgewicht herstellen. Das heißt, wir brauchen allein deshalb die Therapie lange, weil alle verpackten Kristalle müssen sich auflösen, sozusagen. Ja.
Wie lange?
Das ist natürlich eine sehr, sehr gute Frage. Es gibt auch keine hundertprozentige Antwort. Gerade wenn die Menschen mehrere Anfälle hätten, ist eigentlich die richtigste Antwort
forever.
Auch weil schon auch ein großer Teil von einem Harnsäurenspiegel ist, auch wenn man das gar nicht vielleicht so denkt, ist schon auch genetisch.
Mhm.
Also es ist auch wie überall Shared Decision Making, also gemeinsam die Entscheidung, aber meistens brauchen sie es halt schon für immer.
Mhm.
Vielleicht kann man es dann mal ein bisschen reduzieren. So.
Und
First Line ist Allopurinol, weil du das schon angesprochen hast.
Auch wenn es neue Medikamente gibt, sind die Old is but Gold ist nach wie vor. Mhm. Die innere Medizin, so wie die Medizin, ist inzwischen auch so supraspezialisiert und auch die Rheumatologie, glaube ich, hat schon so spezialisierte Richtungen. Was ist so dein Fach im Fach oder dein Spezialgebiet in der Rheumatologie? Was taugt dir am besten, am meisten?
Ja, also ich bin dankbar, muss ich gestehen, dass ich derzeit nicht nur in einer Spezialambulanz sitze, sondern dass ich derzeit alles machen darf. Also das genieße ich auch sehr. Also ich habe offiziell jetzt kein Spezialgebiet. Mhm. Inoffiziell meistens haben wir durch unseren Forschungsschwerpunkt ein Spezialgebiet. Und da mache ich eben sehr viel, auch weil ich schon angesprochen habe, mit Bildgebung und mit rheumatoiden Arthritis und der Psoriasis-Arthritis. Also das sind so eigentlich meine Erkrankungen, wo auch mein wissenschaftlicher Schwerpunkt ist.
Mhm. Sehr spannend. Und was, was hat sich, weil das haben wir auch kurz angesprochen, wie sich die Therapien entwickelt haben. Früher gab es sehr wenige Optionen oder NSAR, Cortison und die Erkrankungen verliefen oft wirklich sehr verkrüppelnd teilweise mit großer Einschränkung und jetzt ist es nicht mehr so. Da gab es ja eine gewisse Revolution in der Pharmakologie mit den Biologika, oder?
Genau, also ich sage immer, ich glaube in den 90ern hätte ich mich nie dafür entschieden, Rheumatologin zu werden. Mittlerweile ist es einfach ein Wahnsinn. Wir haben eine Fülle an Medikamenten, dass man manchmal eben gerade in der rheumatoiden Arthritis oder in der Psoriasis-Arthritis gar nicht mal wissen, welches Medikament wir wissen zwar, was wir als erstes einsetzen sollen, aber manchmal gar nicht mal, was wir als zweites einsetzen sollen, weil wir uns da die Leitlinien auch viel freie Hand lassen.
Mhm.
Das wird dann oft auf Basis des Nebenwirkungsprofils ausgewählt.
Mhm.
Aber auch da wird sich sicher sehr viel tun in Richtung Precision Medicine, dass wir einfach noch besser wissen, nicht nur, welches sollte ich nicht geben, sondern welches soll ich geben, weil das einfach besser ist als die anderen.
Mhm.
Und das ist schon einfach Wahnsinn. Also man sieht bei den älteren PatientInnen in der Ambulanz schon noch, dass die einfach häufig berufsunfähig sind. Und bei den Jüngeren ist es einfach wahnsinnig schön zu sehen, auch wie schnell diese Medikamente wirken. Und ich kann auch wirklich sagen, eine Person, die mir sehr, sehr nahe steht, hat selber eine rheumatologische Erkrankung, eine axiale Spondylarthritis, was wir heute schon hatten, also der Morbus Bechterew. Ich habe diese Person jahrelang versucht zu zwingen, dass ich die Abklärung machen darf.
Typisch für Familienmitglieder.
Ja.
Oder Freundeskreis, ja.
Und schließlich wurde es mir gestattet, ja. Dann war dieser Verdacht leider bestätigt. Wir haben ein Biologikum gestartet und ich glaube 3 Tage nach dem ersten Stich, weil es ist eben so ein Pen unter die Haut, hat diese Person mir gesagt, Irina, ich habe ganz vergessen, wie extrem schön das Leben ist ohne Schmerzen.
Wahnsinn.
Mhm. Ja. Und dieses Medikament, was sie hat, gibt es, glaube ich, seit 20 Jahren. Ja.
Wie ist es mit der Erstattung von den Kosten? Weil billig sind sie auch nicht, die Biologika, oder?
Ja, aber zum Beispiel, also dieses eine Medikament, also Adalimumab, ist eigentlich sogar in der grünen Box jetzt. Und einige Medikamente sind chefarztpflichtig, aber haben wir in der Regel keine Probleme.
Diskussion.
Nein.
Weil da sehe ich schon zum Beispiel in der Adipositas-Therapie, auch wenn die Arbeitsfähigkeit eingeschränkt ist und der Leidensdruck sehr hoch ist bei den Abnehmmitteln, ist es prinzipiell nicht erstattungsfähig, sagt die Kasse.
Ja.
Also das ist immer ein sehr bitterer Kampf, wo meine Seele schon schwarz ist. Aber das ist es eben in der Rheumatologie nicht und das ist sehr schön, dass genau. da ein breites Verständnis dafür mhm. in der Gesellschaft ist. Du hast erwähnt, in den 90ern hättest du vielleicht nicht Rheumatologie gewählt. Fangen wir ein bisschen weiter an. Warum Medizin?
Also ich glaube, es gibt entweder die Ärzte, Ärztinnen, die sagen, sie wollten schon immer machen mhm. oder ich wollte es nie machen. Mhm. Ich bin tatsächlich, ich wollte es ehrlich gesagt nie machen in meiner Kindheit. Auch weil, wie du schon erwähnt hast, mein Vater Arzt war und ich einfach nicht so viel arbeiten wollte. Ja, und er hat uns auch, also mich und meine Schwestern immer versucht, dazu zu bringen, dass wir irgendetwas weniger Arbeitsintensives machen. Ich hatte alle möglichen Wünsche, zum Beispiel Bauarbeiterin, war mein erster ernsthafter Wunsch mit 4 Jahren. Ja, das hätte ich richtig cool gefunden, aber wurde dann leider nichts. ja, und dann im Matura-Jahrgang wollte ich nur einmal nochmal sicher gehen, dass ich es eh sicher nicht will. Und das ist leider, oder Gott sei Dank, fehlgeschlagen, dieser Versuch, weil ich bin dann mit einer Freundin, die unbedingt Medizin machen wollte, mitgegangen und habe einen Tag mit ihrer großen Cousine im AKH verbracht und auch am Anatomischen Institut, wo sie Tutorin war. Und sie hat uns herumgeführt und hat uns viele andere Studentinnen vorgestellt. Mhm. Und die waren einfach alle so begeistert und es war einfach dieser ganze Tag und alles war einfach cool und ich dachte mir, Wahnsinn, okay, ich muss mir das echt genau anschauen, weil ich will auch so begeistert sein von meinem Job. Und ja, und dann bin ich wirklich reingerutscht und bin wahnsinnig dankbar. Und als Ende der kleinen Anekdote, nach Ende von meinem zweiten Uni-Jahr, wo man das erste offizielle Praktikum hat, also Formulatur, ist dann mein Vater zu mir hergekommen und hat mir zugeflüstert, Irina, jetzt ganz unter uns, es ist schon das Geilste auf der Welt, Medizin, oder? Und ich war einfach komplett irritiert. Was, du wolltest doch nie, dass ich das mache. Und er meinte einfach, ja, aber jetzt hast du Blut geleckt, alles ist verloren, es ist zu spät, jetzt gibt es keinen Weg mehr zurück und ich glaube, du hast jetzt endlich erkannt, es ist das Geilste der Welt. Ich wollte dich davor bewahren, aber jetzt, wo du es weißt.
Ist eh schon wurscht.
Das ist auch schon wurscht. Nein.
Ja, dein Vater, Professor Alois Gessel, war auch einer meiner Mentoren, ein Endokrinologe, der wirklich die Arbeit geliebt hat, glaube ich, weil, wie du es schilderst, der hat extrem viel gearbeitet, weil er einfach sehr gut war und sehr begeistert. Und ich kenne keinen Mensch, glaube ich, nach wie vor, der so einen Unterschied gemacht hat im Job und wie die Patienten gestanden sind. Und du siehst es von der anderen Perspektive als Familienmitglied. Und ich denke mir, vielleicht ist es bei Angehörigen von Gesundheitspersonal immer ein Thema. Wie ist es, mit einem Elternteil aufzuwachsen, der halt so für seinen Job brennt? Ist man da neidisch oder ist man dann bewundernsvoll oder mal denkt sich, warum arbeitet der so viel? Das frage ich schon aus eigenem Interesse und jetzt denke ich, okay, was werden wohl meine Kinder irgendwann sagen?
Also ich habe schon auch einfach wirklich die Nachteile gesehen. Mhm. Ja? Also wenn man dann auch einmal den Geburtstag ohne Papa feiern muss oder so.
Nachdienste.
Ja, genau, genau. Einfach dann doch irgendwie einspringen müssen. Ich glaube, es hat sich halt schon seitdem halt auch viel zum Positiven gewandelt im Gesundheitssystem. Im WIGEF, die 48-Stunden-Woche. Also ich glaube, da es ist jetzt schon ganz anders als noch in den 90ern.
Ja, ja, da muss man sich vorstellen, es gab früher die Dienste, wo du am Freitag, glaube ich, reingegangen bist in der Früh und am Montag in der Früh rausgegangen
genau.
bist.
Genau, ich glaube, wahrscheinlich hattest du das noch.
Ich hatte einen Samstag- und Sonntagdienst, wo noch Samstag und Sonntag gemeinsam waren. Und dann hatte ich immer einen Tauschpartner, das war zu der Zeit noch revolutionär, dass man sagt, wir teilen uns das Wochenende. Einmal macht einer den Samstag, einer den Sonntag. Und das war für uns einfach viel, viel mehr Lebensqualität, was jetzt gelebte Realität ist. Aber es war schon ein bisschen so schief anschauen. Aha, ja, ihr schafft es keinen ganzen Wochenende. Aber es ist einfach, man kann dann immer garantieren, dass man für die Patienten da sein kann, wenn man schon so gaga im Kopf ist, nach 48 Stunden.
Genau, genau. Vielleicht möchte ich trotzdem noch mal kurz zurück und noch was Positives sagen. Also es war dann trotzdem auch manchmal cool. Also wir haben manchmal den Papa im Krankenhaus besucht und das war einfach voll cool. Und die Geschenke, die er uns von den Kongressen mitgebracht hat.
Das war auch die, früher.
Die Slimies in Hirnform, die es halt jetzt alle nicht mehr gibt. Also das war cool.
Ja, ne, und ich glaube, es ist schon ansteckend ein bisschen, wenn man diese Liebe zur Arbeit sieht und so. Und das ist wirklich ein sehr positiver Role Model. Ein Bekannter von mir hat gesagt, er hat Job gewechselt, nachdem es ihm im Job ein bisschen zu fad geworden ist und er viel im Homeoffice daheim war und sein Sohn gefragt hat so, Papa, was treibst du zu Hause die ganze Zeit? Hast nichts Besseres zu tun? Und dann hat er gesehen, aha, okay, maybe I need a new challenge oder so. Ja, also das ist auf jeden Fall ein Thema, was man, denke ich, für die Medizin nicht so sagen kann. Also es gibt sicher genug Ausnahmen.
Ja.
Aber es kommt immer wieder was Neues raus. Man hat nie was ausgelernt. Definitiv in der Rheumatologie nicht. Und ja, warum dann Rheumatologie, wenn man so chronologisch geht?
Also eigentlich.
Und warum nicht Endokrinologie?
Also mein erstes Ziel war nie Medizin, das habe ich nicht geschafft. Mein zweites Ziel war nie AKH, das habe ich nicht geschafft. Das dritte Ziel habe ich dann Gott sei Dank erreicht, nicht Endokrinologie. Eigentlich bin ich dann über meine Diplomarbeit reingerutscht. Ich glaube, Rheumatologie ist ein Fach, also mittlerweile kommt es mehr im Studium vor als noch bei mir damals, aber es ist ein Fach, in das man eher reinrutschen muss. Ja? Also vielleicht wacht man auch auf und denkt sich, ich will Herzchirurgin werden, aber man wacht nicht auf mit 17 und denkt sich, ich möchte Rheumatologin werden. Es hört sich vielleicht ein kleines bisschen mehr unsexy an. Ja, aber...
Was war dein Diplomarbeitsthema?
Also eigentlich ganz was anderes, als ich jetzt mache. In einem Lupus-Mäuse-Modell habe ich mit regulatorischen T-Zellen gearbeitet.
Wow.
Also ganz was anderes. Mittlerweile bin ich eben in der klinischen Forschung angelangt, was mir persönlich doch einfach mehr liegt.
Als in der Grundlagenforschung.
Genau, auch weil es irgendwie näher auch an der Klinik dran ist und weil ich das Gefühl habe, ich genieße es, dass ich auch durch meine Wissenschaft Dinge für meine Klinik lerne und von meiner Klinik dann Hypothesen und Ideen für meine Wissenschaft bekomme. Also es macht mir irgendwie mehr Spaß, glaube ich.
Ja. Und was machst du in Manchester gerade?
Auch wieder ein bisschen was Neues. Und zwar lerne ich qualitative Forschung, weil, also ich habe schon erwähnt, ich habe Rheumatoidis, Psoriasis, Arthritis, Bildgebung. Und was auch noch ein bisschen mein persönliches Interesse ist, ist so Schmerz, wo ich auch schon ein bisschen was gemacht habe, was eben auch ein sehr, sehr großer Teil natürlich davon ist. Und auch Psychosomatik interessiert mich auch sehr eigentlich. Also ich mache die Psychosomatik-Ausbildung nebenbei und da mache ich jetzt auch so ein bisschen Forschung auch zu psychiatrischen Komorbiditäten, was natürlich auch sich sehr mit Schmerz überlappt. Ja, also Schmerz, Entzündung, psychiatrische Komorbiditäten.
Depression.
Genau, Depression, Angsterkrankungen und auch Illness Perception, also wirklich Illness, Krankheitswahrnehmungen. Also was glaube ich über meine Erkrankung und was sagt das aus, wie gut meine Medikamente wirken. Also es gibt auch Studien, zum Beispiel, wenn man Traumata in der Kindheit erlebt hat, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man mal später eine rheumatologische Erkrankung hat, ist höher. Oder wenn man eine schwere Depression hatte in der Vergangenheit, ist auch die Wahrscheinlichkeit höher. Das heißt, klar, Schmerz macht depressiv, jetzt so ganz primitiv gesagt, aber es ist schon auch ein bisschen die andere Richtung. Das ist so komplex, aber für mich irgendwie sehr interessant. Und da ist auch die qualitative Forschung irgendwie so ein Puzzlestein, der mir noch ein bisschen fehlt,
Ja, es ist urspannend. Also ja, ja, ich bin auch ein bisschen da reingekommen über die Palliativmedizin, die sehr viel qualitative Forschung machen, und das ist auch in der Lehre extrem spannend und in vielen Fächern, und es geht auch dieses Trend der narrativen Medizin immer mehr im Rampenlicht, und das finde ich extrem spannend, nämlich nicht nur die Seite der Grundlagenforschung mit den T-Zellen und welcher Signalweg da passiert, sondern letztendlich auch am anderen Ende zu stehen und wie die Perception of Illness ist und wie wir wirklich dann oder was wir tatsächlich bewirken können. Das ist dann natürlich das Spannendste. Was tut sich in der Psychosomatik in dem Sinne? Sind wir noch im Hysteriebereich oder gibt es da spannende Entwicklungen?
Ja, also ich glaube, wir sind längst nicht so weit wie in anderen Bereichen. Ich glaube aber, langsam traut man sich wieder, dahin zu schauen. Also zum Beispiel in der Schmerzforschung, da tut sich jetzt, habe ich das Gefühl, ein bisschen was im psychosomatischen Bereich. Also gerade im chronischen Schmerz, also im erlernten Schmerz, der sozusagen keine somatische Ursache hat, also im Sinn von, da ist jetzt keine Verletzung.
Meinst du so Phantomschmerz?
Nein, sondern der Schmerz ist nicht, weil da eine Verletzung ist oder eine Entzündung, sondern weil das Hirn, das Nervensystem gelernt hat. Mhm. Ja? Also Schmerz, was ist Schmerz? Schmerz ist evolutionär bedingt ein Gefahrensignal, und zwar eines der stärksten überhaupt, weil Schmerz muss so unangenehm sein, so schmerzhaft, damit wir darauf reagieren. Also Schmerz ist einfach ein Gefahrensignal. Ja? Aber wie alle Gefahrensignale, wie auch zum Beispiel Angst, kann das auch erlernt sein, und man kann zu sehr in diesem Gefahrenmodus sein. Und da gibt es jetzt einige Therapieoptionen und auch Forschung dazu, auch Forschung mit Functional MRI, also wo man im Hirn sich anschauen kann, welche Areale sind aktiv, dass man da wirklich auch mit psychologischen Maßnahmen diesen Schmerz eigentlich wegnehmen kann. Das finde ich ganz cool.
Also weg von den Opiaten und
Ja. Oder zumindest, dass man wissen kann, hier brauche ich die Medikamente und hier brauche ich die und die andere nicht-medikamentöse Therapieform. Ich glaube, das ist das Schöne, wenn wir dorthin kommen, wenn wir sagen, wir sind dankbar für die Medikamente und wir sind dankbar für das, und wir wissen genau, wann wir welche Therapieoption brauchen.
Und was glaubst du, wenn wir jetzt in der Zukunft blicken, weil wir haben gesehen, das ist eine unglaubliche Entwicklung, die in den letzten Jahren, Jahrzehnten so vor sich hin passiert ist. In welche Richtung geht es weiter in der Rheumatologie?
Ja, also ich glaube, ein paar Dinge haben wir sogar heute schon erlebt. Das eine ist so chronischer Schmerz, wo ich mir persönlich eben wünschen würde, dass da viel weitergeht. Precision Medizin wird, glaube ich, auch was ganz, ganz Großes. Und der dritte Aspekt ist so ein bisschen Umdenken, was in den Lehrbüchern steht. Und zwar, die Lehrbücher sagen derzeit zum Beispiel, Autoimmunerkrankungen sind nicht heilbar und wir behandeln, sobald die Diagnose steht. Mhm. Und da gibt es jetzt auch einige Studien, die auch vor der Diagnose schon behandeln, wo man so hofft, dass man eine Erkrankung vielleicht noch abfangen kann, bevor sie überhaupt steht. Also dass wir so High-Risk-Menschen rausfiltern und da schon behandeln, zum Beispiel für ein Jahr. Das finde ich ganz spannend. Und dann wirklich auch ganz, ganz neuartige Immuntherapieformen. Zum Beispiel gibt es da die CAR-T-Cells.
Auch in der Onkologie.
Genau, und das kommt, also wir borgen uns ja immer viel gerne von woanders. Also das ist aus der Hämatologie. Das sind Immunzellen, die man aus dem PatientInnen nimmt, also mittels Blutabnahme. Dann nimmt man sich diese Immunzellen raus und dressiert die sozusagen, macht sie scharf, infundiert die Zellen dann wieder, und diese, und Anführungszeichen, dressierten Immunzellen bekämpfen dann die Zellen, die für die Erkrankung verantwortlich ist. Und da gibt es schon wahnsinnig coole Ergebnisse. Also wirklich in PatientInnen, die hoch gefährdet sind, auch wirklich ja, auf der Intensivstation liegen, ja, Anfang 20-jährige Lupuspatientinnen zum Beispiel, die dann wirklich symptomfrei sind, keine Antikörper mehr nachweisbar und sogar über einen Beobachtungszeitraum von 1-2 Jahren nicht einmal Medikamente brauchen.
Wow.
Also so, wenn wir die Vorgeschichte Wahnsinn. Nicht kennen, würden wir sagen, die sind gesund. Natürlich, wir schauen uns das jetzt alles mal an, aber das ist auch wirklich was sehr, sehr Tolles.
Ja. Sehr toll. Ja, dann auch gegen Ende des Podcasts ist die Frage, weil wir ja die Arbeit schon so intensiv beleuchtet haben, wie schaut's aus mit Work-Life-Balance in der Rheumatologie?
Ja, auch da ist wieder die Frage, ich glaube, vom Fach her selber würde ich jetzt sagen, ist es wahrscheinlich eher eins der Fächer mit einer besseren Work-Life-Balance, glaube ich. Also wir haben jetzt zum Beispiel keine Operationen, die einfach 10 Stunden dauern oder sowas. Man kann super als ambulantes Fach eben zum Beispiel machen, ist jetzt zum Beispiel nicht zwingend krankenhausgebunden, wenn man das möchte. Also man hat da, glaube ich, viele Freiheiten jetzt vom Fach an sich einfach. Mhm. Ja, also ich liebe es derzeit im Krankenhaus. Ich mag das einfach, aber wenn man jetzt nicht so der Typ ist, dann hat man da wirklich vielleicht mehr Freiheiten als in anderen Fächern.
Mhm. Was machst du gerne?
Ja, also derzeit tatsächlich, haben wir auch schon kurz vorher geredet, weil ich in Manchester bin, nicht in der Klinik, habe ich halt wirklich viel Freizeit oder mehr im Vergleich zu sonst. Ich brauche immer meine Menschen, die mir ganz nahe sind, um mich. Ja, also verbringe gerne ganz viel schöne Zeit, also irgendwie 7 Stunden brunchen am Balkon und irgendwie verrückt sein und lachen oder gemeinsame Reisen, schöne Dinge erleben, sowas irgendwie. Aber auch einmal irgendwie interessante Bücher lesen, spazieren gehen, ja, und dann irgendwie neue, coole Dinge entdecken.
Hast du eine Buchempfehlung für mich und unsere Hörerinnen?
Boah, eine Buchempfehlung. Ich lese oft so Bücher, die fast ein bisschen zu fachspezifisch sind, die dann andere gar nicht mal so interessieren.
Kumar and Clark.
Clinical Medicine. Nein, wirklich. Also ich lese ganz viele Bücher über chronischer Schmerz. Ich weiß nicht, ob die anderen... Das ist wirklich mein Hobby. Ich weiß nicht, ob das...
Ja, ich habe vor kurzem, ich glaube im New Yorker oder so, einen Artikel gelesen über ein neues Buch, wo quasi diese The Language of Pain, und das war so hoch gepriesen, das habe ich vorhin gerade gesucht, aber ich finde es nicht. Mhm. Aber du wirst bestimmt drüber stolpern sozusagen, weil zu der Zeit habe ich mir gedacht, gut, so Schmerz, nice and all, das ist nicht so mein Thema, aber das verstehe ich sehr gut, das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass du dich da in dieses Spezifikum reingibst und beim Schmerzen, glaube ich, kann man auch endlos viel darüber diskutieren aus der Patientenperspektive. Gibt es da Gender-Unterschiede? Weil ich habe schon das Gefühl, dass bei Frauen der Schmerz nicht so ernst genommen wird.
Ja, und auch da ganz spannend, jetzt in Manchester war ich zum Beispiel auch bei einem Vortrag von einer Psychologin, die von der psychologischen Seite her Schmerzforschung macht, qualitative, mit der ich dann auch noch ein bisschen diskutiert, also war echt spannend. Die hat da auch so Projekte gemacht, eben mit qualitativer Forschung und auch Kunstforschung, also sehr, sehr spannend für mich. Und die meinte zum Beispiel, dass Frauen Schmerz anders ausdrücken. Mhm. Also Frauen verwenden oft zum Beispiel sehr kreative oder eine sehr verblümte Sprache. Ja,
Frida Kahlo.
Ja, genau, genau. Und dass das dann oft zum Beispiel bei männlichen Ärzten nicht so wahrgenommen wird. Mhm. Ja? Also klassisch zum Beispiel, sie macht auch viel Endometriose-Forschung, dass die dann so Wörter verwenden, ja, die dann so niedergeschmettert werden, ja, so, ja, wieder das Wort, sei doch nicht so hysterisch, ja, und wo Männer dann halt sagen, hier habe ich einen stechenden Schmerz, er kommt um 10.30 Uhr und geht um 11.30 Uhr, ja, und Frauen würden halt sagen, keine Ahnung, es zieht mir alles zusammen und ich fühle mich wie, ja, in einem komplett beengten Korsett, ja, wo dann halt vielleicht, ja, also das allein, die Sprache ist schon anders. Mhm. Und klar, Depressionen sind häufiger in Frauen und da gibt es auch wieder ganz, ganz viele Wechselwirkungen. Also schon wirklich große Gender-Aspekte.
Mhm. Was müsste oder welche Eigenschaften sollte jemand haben, der in Zukunft Rheumatologe, Rheumatologin werden will? Was würdest du den Maturanten empfehlen?
Ja, also am liebsten würde ich es allen empfehlen, weil es einfach ein wahnsinnig cooles Fach bin. Ich bin aber rational genug, um zu wissen, ja, wahrscheinlich ist nicht jeder der Typ dafür. also es gibt einfach Ärzte, Ärztinnen, die wollen einfach operieren, ja, dann ist das einfach nichts. Es ist natürlich schon ein recht konservatives Fach, also das muss man mögen. Man muss es auch mögen, mit chronischen Erkrankungen zu arbeiten. Ich mag das zum Beispiel sehr, wirklich so einen PatientInnen-Kontakt aufbauen zu können, zu dürfen. Manche wollen einfach, ich will heilen, ja, und dann im Idealfall, im Positiven, die Menschen nicht wieder sehen, weil sie einfach geheilt sind. Ja, also irgendwie Liebe zum Menschenkontakt einerseits und andererseits Liebe zum komplexen Tüfteln. Weil es sind halt schon noch komplexe Erkrankungen und da muss man schon viel sich zusammensuchen und das muss man auch mögen. Das darf einen nicht nerven, das muss man einfach mögen.
Super.
Ich meine, wir haben auch viel über Wissenschaft geredet. Ich glaube, Rheumatologie ist halt einfach ein Fach, wo sich gerade wahnsinnig viel tut. Das heißt, ich glaube, wenn man in der Rheumatologie ist, dann macht es schon auch Sinn, dass man da irgendwie vielleicht eine Zehen in der Wissenschaft hat. ja, weil wir doch irgendwie evidenzbasierte Medizin machen und sich da auch so viel tut.
Auch zur letzten Frage. Was würdest du dir von Zuweiser und Zuweiserinnen wünschen? Wann zuweisen? Wann Antikörper abnehmen?
Ja, also wirklich die Frage, sich einmal selber überlegen, kann das Rheuma sein? Und dann zumindest also die Frage beantworten können, warum glaube ich, dass das Rheuma sein könnte? und ja, und wenn man, ich glaube, beide Fragen irgendwie beantworten kann, dann passt das schon. Und es ist sowas Komplexes, es sind so viele komplizierte Symptome und ich meine, es wird alles immer komplexer in der Medizin. Man kann einfach nicht alles wissen, überall up to date sein. Also ich glaube, das wäre jetzt viel zu viel verlangt. Also es gibt so viel, wo ich nicht mitkomme, was ich nicht weiß. Ja, aber sich vielleicht einfach kurz überlegen, kann das Rheuma sein? Ja, nein, warum, glaube ich? Ja, ja, und dann, wenn man wirklich einen berechtigten Verdacht hat, dann darf man auch die Antikörper abnehmen und dann zuweisen oder einfach mal kurz nachfragen.
Ja, das ist sehr einladend und nicht abweisend. Ja. Sehr schön gesagt, liebe Irina. Ja, dann vielen Dank, dass du dabei warst und wirklich die Begeisterung für die Rheumatologie auch wirklich spürbar nah rübergebracht hast. Ich hoffe, alle konnten da das mitfühlen sozusagen und es ist tatsächlich auch einiges zum Nachdenken, Thema Schmerz und die Rheumatologie definitiv zum Nachlesen oder zum sich vertiefen. Ja, danke euch fürs Zuhören. Und ja, bis zum nächsten Mal. Schöne Grüße.